ARD.
Dann starten wir mal die Aufnahme.
Gut.
Das ist Theresa Enke und ich bin Moritz Kasserlet und da sind wir wieder, 5 Jahre später.
5 Jahre später und 5 Jahre älter, ja.
Ja, wir sitzen wieder am Maschsee in Hannover, also wirklich wunderschön. Wie geht's Ihnen denn?
Ja, mir geht's gut. Ich frage mich immer, wo die Zeit geblieben ist. Irgendwie die Jahre, die vergehen so, so schnell. Und dass wir jetzt vor 5 Jahren, ich glaube, da sind wir aber um den Maschsee gelaufen, ja, bei der Aufzeichnung, oder?
Das, ja, wir waren zumindest mal draußen, genau.
Wir waren mal draußen und nein, aber es geht mir gut und meinen Kindern geht's gut und von daher kann ich nicht klagen.
Und vielleicht denkt ihr jetzt, Moment, ihr habt doch schon mal einen Podcast über Robert Enke gemacht? Ja, aber dieser hier ist anders und vielleicht besser. Nein, es gab tatsächlich zum 10. Todestag schon einen sehr erfolgreichen Podcast. Und wir haben uns beim NDR überlegt, ihn zum 15. Todestag von Robert Enke noch einmal neu zu produzieren. Ich habe weitere Gesprächspartner getroffen, weitere Perspektiven kennengelernt. Theresa Enke habt ihr gerade gehört. Roberts besten Freund hört ihr auch noch.
Hallo, hier ist Marco Villa. Danke, dass ich hier sein darf.
Die beiden, ja, manchmal nervig zusammen und
inwiefern?
Ja, weil die so kindisch waren und immer dummes Zeug geredet haben und ihre Bundeswehrgeschichten, die hat man sich irgendwie gefühlt 1000 Mal anhören müssen. Die waren auch wirklich sehr, sehr lustig.
Ja, es war sehr, sehr spaßig.
Und ihr hört die Geschichten natürlich auch, aber nur einmal, nicht 1000 Mal. Theresa Enke und ich sind uns schon häufiger begegnet. Das erste Mal vor 5 Jahren. Damals saßen wir in einem NDR-Studio ein paar hundert Meter weiter. Jetzt sitzen wir in einem Hotel zwischen Maschseeufer und dem Stadion von Hannover 96. In einem großen, hellen Konferenzraum mit riesigem Panoramafenster zum Wasser. Und wir sprechen wieder über ihren Mann Robert und über die Krankheit Depression. Und es gibt etwas, das ihr heute riesengroße Sorgen bereitet. Etwas, das vielen Menschen das Leben kosten könnte.
Es ist ganz, ganz schlimm.
Auch darüber sprechen wir in diesem Podcast. Der ist so ein bisschen wie die vielen Interviews, die ich geführt habe. Also in einem Moment verdrücke ich eine Träne, weil mir die Geschichte von Robert Enke bis heute so nahe geht. Und es sind teilweise auch beklemmende Momente dabei. Und im nächsten Moment lachen wir gemeinsam über Anekdoten aus seinem Leben.
Sehr, sehr trocken. Trocken und schwarzer Humor auch. Also wir haben da viel gelacht und es sind viele Momente, die ich auch noch im Kopf habe, wo ich sage, ja, da hättest du so reagiert oder so ein Gesicht gemacht. Also die bleiben auch.
Ihr hört in diesem Podcast Teamkollegen und Freunde wie Per Mertesacker.
Total selbstsicher, selbstbewusst. Und das hat man auch in jeder Trainingseinheit gespürt, dass er... Ich hatte das Gefühl, er wollte mehr. Er wollte mehr aus sich rausholen, er wollte mehr aus anderen rausholen.
Menschen, die ihn viele Jahre begleitet haben.
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diesen Jungen zu retten. Das war meine Aufgabe. Und ich selber habe das nicht geschafft.
War 12:30 Uhr, habe ich ihn angerufen. Und da war er gerade im Auto und er war wahnsinnig gestresst. Er hat noch zu mir gesagt, das weiß ich noch, hat gesagt, ja, ich rufe dich zurück heute Abend. Und heute weiß ich, er war gestresst, weil er rumgefahren ist, um einen Weg zu suchen, sich selbst zu töten.
Ich habe Weggefährten in der Nationalmannschaft getroffen, wie Oliver Bierhoff.
Und dann habe ich Theresa Enke angerufen und hatte halt dann von ihr eine sehr emotionale Antwort erhalten, die uns natürlich alle geschockt hat. Und es blieb natürlich vor allen Dingen auch in den Köpfen drin, auch bei mir, wie sage ich es jetzt, der Mannschaft.
Und Sportler, die auch depressiv waren und heute ganz offen darüber sprechen.
Ja, der Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo eine Änderung her muss, ist, als ich einfach ins Training gefahren bin und das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr weiterfahren. Wo ich doch eigentlich zu dem Job, zu dem Traumberuf, von dem viele junge Fußballer träumen, jeden Tag mit Glück hätte fahren sollen, ja, war da irgendwie eine Hemmung.
Ich habe einen Lokführer getroffen. Und Menschen, die dafür kämpfen, dass diese teuflische Krankheit eben als das gesehen wird, was sie ist, eine Krankheit.
Depression kann jeden treffen. Auch jemand, der erfolgreich und ansonsten gesund ist und eine gute Partnerschaft hat.
Ihr werdet in diesem Podcast vieles über Robert Enke erfahren. Aber auch über Depressionen und den richtigen Umgang damit. Und wie weit sind wir als Gesellschaft 15 Jahre nach Robert Enkes Tod? Wie verbreitet sind mentale Probleme unter Profifußballern und anderen Leistungssportlern heute? Wir gehen zusammen auf eine Reise, die spannend, berührend, manchmal tief traurig, aber auch witzig ist. Und es gibt so Ereignisse, bei denen wissen wir noch genau, wie wir wo davon erfahren haben, oder? Bei mir ist der Tod von Robert Enke genau so ein Moment. Ich weiß noch, dass es ein Dienstagabend war, ein dunkler Herbstabend. Ich habe mich gerade vor den Fernseher gesetzt, als mein Handy neben mir auf dem Sofa brummte. Es war die Nachricht von einem Freund, damals noch klassisch per SMS.
Enke ist tot.
Drei Worte, die ich kaum fassen konnte.
Robert Enke. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Robert Enke kommt am 24. August 1977 in Jena zur Welt. Er lebt den Fußball schon früh, spielt mit Nachbarskindern vor der Tür zwischen den Wäschestangen oder im Kleingarten seiner Eltern.
Die ersten Anfänge als Fußballer waren in Kospe, da in unserem Garten, wo mein Vater und meine Oma mir die Bälle aufs Tor geschossen haben zwischen zwei Bäumen. Das waren tolle Erinnerungen. Auch die Zeit in der Sportschule war eine schöne Zeit.
Das hat er selbst mal über seine Kindheit gesagt. Ihr hört auch seine Stimme, denn unser großes Archiv ist voll mit ihm. Der kleine Robert ist erst Stürmer, spielt für Jena Farm und schießt, als er 7 Jahre alt ist, in einem Spiel gegen Carl Zeiss 3 Tore. Danach wechselt er zum größten Verein Jenas und wird erst in der D-Jugend Torwart, eher durch Zufall. So ist das manchmal, weil der eigentliche Torwart mit seinen Eltern nach Moskau zieht. Und ein bisschen später tritt ein wichtiger Mensch in sein Leben. 1992 oder 93 trifft der junge Robert auf Marco Villa.
Wir haben uns vor über 30 Jahren in der Jugendnationalmannschaft kennengelernt.
Also so 2-3 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Da war ich noch 14 Jahre alt und Robby war 15.
Marco Villa wird später einer der wichtigsten Menschen in Robert Enkes Leben sein und einer der wenigen, die von seiner Krankheit wissen. Deswegen stelle ich ihn euch genauer vor. Und die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Damals, Anfang der 90er, brauchen die beiden noch ein bisschen Anlauf in der Jugendnationalmannschaft.
Es war generell, waren wir eigentlich in der Mannschaft, waren es immer noch 2 Mannschaften. Also das war immer noch eine unsichtbare Mauer. Die war zwar gefallen, aber du hattest immer noch das Gefühl, dass es in der Mannschaft noch zwei Parteien gab.
Trotz Einheit, keine Einheit. Das ist ja auch etwas, wovon die A-Nationalspieler nach der Wende rückblickend sprechen.
Damals war das auch durch den Trainer, es war Dixi Dörner, wurde es immer noch so ein bisschen forciert, das Ganze, weil er noch gesagt hat dann diese Trainingsspielchen und sowas gemacht hat, Ost gegen West und sowas. Und das hat nicht unbedingt dazu, fand ich jetzt im Nachhinein, nicht dazu geführt, dass wir uns direkt als Einheit gesehen hatten.
Marco Villa kommt aus Düsseldorf, Robert Enke aus Jena. Und es entsteht eine innige Freundschaft.
Jeden Monat hast du dich gesehen, eine Woche ungefähr, auf Reisen, dass du dann Länderspiele hattest oder Lehrgänge. Das ist dann so, du wirst dann freigestellt ja von der Schule. Aber wir haben halt U15, U16, U17, U18 haben wir immer zusammen gespielt. Und das sind dann 4 Jahre, wo du fast monatlich eine Woche im Monat dann zusammen verbringst. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass du dich immer besser kennengelernt hast und dich immer mehr schätzen gelernt hast.
Die beiden haben sich gefunden und Robert Enke kommt seinem Ziel, Fußballprofi zu werden, immer näher. Am 11.11.1995 hat er sein erstes Zweitligaspiel, ausgerechnet in Hannover, vor gut 6.000 Zuschauern.
Ja, das weiß ich sehr gut. Das war mein erstes Profispiel mit Carl Zeiss Jena in der zweiten Liga gegen 96 im Niedersachsenstadion, noch im Alten mit Laufbahn und damals war ich 18, glaube ich. Wir haben 1-1 gespielt, haben ein ganz gutes Spiel gemacht und das ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, weil das mein erstes Spiel im Profibereich war.
Und seine Gedanken kreisen in diesen Wochen auch um eine Frau. Eine junge, moderne Fünfkämpferin ist neuerdings in Jena auf dem Sportgymnasium. Robert Enke lernt seine Theresa kennen und lieben.
Ja, ich bin damals dem bayerischen Schulsystem entflohen und wollte dann in Jena am Sportgymnasium mein Abitur machen oder habe mein Abitur dann dort gemacht. Und Robby war bei mir in der Klasse und das erste Jahr hatten wir uns jetzt nicht sonderlich füreinander interessiert und er war halt ein Mitschüler, der nicht so oft da war, weil er ständig irgendwie unterwegs war, aber mit Fußball hatte ich so gar nichts am Hut und deswegen habe ich mich da auch nicht so dafür interessiert. Und irgendwann stand er dann, und das ist so Ironie des Schicksals, wir haben uns auf den Schienen lieben gelernt, am Bahnhof. Ich bin dann immer mit dem Zug nach Jena gefahren, und irgendwann, ich bin dann immer ganz spät am Abend, am Sonntag gekommen, und Robby stand dann in Jena am Westbahnhof oder Saalbahnhof, ich weiß gar nicht wo, stand er dann da, und ich war total verwirrt und meinte so, was machst denn du hier? Und dann sagt er, ich warte auf jemanden. Und dann ich so, ach so, alles klar. Und dann sagt er, Mensch, auf dich. Und dann war ich sehr, ja, verwundert. Und er sagt, ich war auch schon das dritte Mal da, weil ich nicht wusste, wann du kommst. Und ja, so fing dann so diese ganze Liebesgeschichte an.
Also hat er Ihnen Avancen gemacht?
Genau, er ist auf mich zugegangen, und irgendwann fiel er mir dann auf. Ich habe dann, das ist auch eine lustige Geschichte, zu meiner Schwägerin damals gesagt, ich finde ihn ja echt cool, aber der hat so eine komische Frisur, der hat so ein Vogelnest auf dem Kopf, so diese Fußballermatte. Und ja, ich habe ihn dann kennengelernt und dann lieben gelernt, und er hatte wirklich ganz viel Charme. Und ja, und so sind wir dann von dort an, oder von diesem Zeitpunkt aus, nach ein paar Wochen sind wir dann zusammengekommen und dann auch zusammengeblieben.
Robert ist 18, als er sich an jenem Sonntagabend im Dezember 1995 aufmacht, um Theresa am Jenaer Westbahnhof zu treffen, seine große Liebe. Ein halbes Jahr später ziehen die beiden gemeinsam um, zu Marco Villa. Der hat seinem Berater Norbert Flippen empfohlen, sich diesen jungen Torwart mal genauer anzusehen.
Und der, ja, war mit mir einer Meinung, und dann haben sie Robert unter Vertrag genommen. Und so ist es dann gekommen, weil Norbert Flippen aus Mönchengladbach kam, sehr gute Kontakte zu Borussia hatte, dass Robert dann auch den ersten Profivertrag in Gladbach unterschrieben hat.
Nach seinem Abitur im Sommer 1996, ein halbes Jahr nachdem er mit Theresa zusammengekommen ist, wagt Robert Enke also den Schritt in die Bundesliga. Er wechselt als Ersatztorwart zu Borussia Mönchengladbach. Jetzt sind er und Marco Villa auch im Verein Mitspieler. Und Theresa ist auch an seiner Seite.
Also er hat auch gesagt, ich gehe nur, wenn du auch mitkommst. Also alleine gehe ich da nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich wollte ich ja in Würzburg studieren, und hatte ihn dann überreden wollen, auch mit nach Würzburg zu kommen und Sport und Deutsch auf Lehramt zu studieren. Und er sagt, das klingt eigentlich ganz, ganz nett, aber hat mir dann irgendwann gesagt, ey, ich verdiene das und das jetzt schon. Das sage ich, was? Meine Eltern sind beide Lehrer. Und ich sage, du verdienst ja mehr als mein Vater. Ich sage, okay, dann musst du auch nicht Sport studieren. Dann gehe ich mit dir. Und studieren kann ich auch in Düsseldorf oder Köln. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann in Düsseldorf an die Uni. Aber es war für mich ein bisschen ungünstig, weil ich dann halt immer pendeln musste und nicht so dieses typische Studentenleben leben konnte, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, sondern ich war, was ja auch toll ist, aber ich war schon sehr gesettelt mit toller Wohnung und so weiter. Aber ich hatte halt nicht die Studenten oder diese Zeit so um mich, weil ich immer dann abends in Gladbach war.
Bei der Borussia verdient Robert Enke 12.000 D-Mark pro Monat. Er ist erstmal nur Ersatz hinter Uwe Kamps. Und seinen Freund und Mitspieler Marco Villa habe ich euch ja gerade vorgestellt. Aber in Gladbach lernt Enke noch eine ganz wichtige Person in seinem Leben kennen. Seinen späteren Manager und Freund Jörg Neblung.
Ich war ja erst Trainer in dem Verein. Das heißt, ich habe den jungen Robert Enke als Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach quasi mit in Empfang genommen. Und hatten am Anfang nicht so viel Kontakt. Er war ein sehr zurückhaltender Junge. Ich habe mit seinem Konkurrenten Uwe Kamps damals sehr viel gearbeitet, auch im Kraftraum. Und für Robert war das eher so nichts. War auch ein kleines Spiel zwischen den Kontrahenten natürlich, beziehungsweise Uwe hat ihm schon irgendwie zu verstehen gegeben, wer der Platzhirsch ist, wie man das auch erwartet von der Nummer 1. Dadurch sind wir erst eigentlich nach meinem Austritt aus dieser Vereinsphase von mir irgendwie näher zusammengekommen, weil ich dann in der Berateragentur gewechselt bin, wo auch Robert unter Vertrag war als Angestellter. Und da haben wir dann erst richtig den Draht zueinander gefunden. Und da war dann klar, okay, der merkt schon Druck, der Kleine, in Anführungsstrichen. Ja, das ist, er kommt hier jetzt nicht vorbei, er ist nicht die Nummer 1, er fühlt sich nicht gut. Sein Kumpel Marco Villa hat die Spieleinsätze gehabt, er ist eingewechselt worden, hat positive Presse gekriegt, hatte viel Spaß, war beliebt bei allen. Robert ist eher der Ruhige gewesen, und dementsprechend war das für ihn dann damals schon eine schwierige Phase. Das war so das erste Mal, dass wir gemerkt haben, okay, muss man ein bisschen vorsichtiger anfassen.
Als wir nach Gladbach gegangen sind, da hat er dann seine erste kleine Depression gehabt. Und aber auch da konnte ich mir das erklären. Also junger Kerl, andere Stadt, das erste Mal von zu Hause weg und anderer Verein, dritter Torhüter, also nicht mehr im Rampenlicht, so wie in Jena. Und für mich war das nachvollziehbar. Die Heftigkeit, wie er darauf reagiert hatte, war schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber nee, ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Er war dann auch, hatte einen tollen Arzt, Heribert Dietzel. Der hat gesagt, ja Junge, ich nehme dich jetzt mal ein bisschen raus. Wir sagen, du hast Magen-Darm, ich weiß nicht mehr, was es war. Und so konnte er sich wieder langsam dran gewöhnen, an die neue Umgebung. Und dann hat das auch funktioniert. Und Robbie war halt vor allem stark, wenn er dann gefordert war. Also solange er irgendwie das Gefühl hatte, er wird nicht gebraucht oder er ist nicht wirklich anerkannt, dann ging es ihm schlecht und hat auch keine Leistung bringen können. Aber sobald er gemerkt hat, oh, meine Zeit ist da oder die halten große Stücke auf mich, dann hat er auch vor Selbstbewusstsein gestrotzt. Und so ist er ja dann auch dann irgendwann war er dann auch bereit, als dann der Uwe kam, sich dann verletzt hat und hat das auch nervlich super gewuppt.
Im Sommer 1998 wird Robert Enke am Bökeberg zur Nummer 1. Nach dem ersten Spieltag ist Gladbach Tabellenführer. Nach der Saison ist der Verein abgestiegen, trotz starker Leistungen von Enke. 1999 darf er sogar mit der Nationalmannschaft zum Confed Cup nach Mexiko, bleibt da aber ohne Einsatz. Enke ist jetzt 21 und will weg. Er hat Angebote von 1860 München und Benfica Lissabon. Er zögert lange und entscheidet sich dann für einen Wechsel nach Portugal. Es werden die drei schönsten Jahre seines Lebens, obwohl es danach erstmal gar nicht aussieht. Die Depression hat sich wieder in Robert Enke gebohrt.
Angefangen hat es ja auch nicht so gut, dass er nach Vertragsunterschrift einfach nicht hin wollte. Wir haben unterschrieben und er guckte dann und sagte so auf einmal, ich kann da jetzt nicht bleiben. Ich sage, Robbie, du hast gerade einen Vertrag unterschrieben. Also so retroperspektivisch ist es ja dann auch, konnten wir auch drüber lachen. Also ich lache da jetzt auch drüber, weil ich mit Robbie da schon oft drüber gelacht habe. Und damalige Manager Norbert Flippen sagte dann zum Jörg Nebelung, hau ihm doch einfach mal eine runter, damit er wieder klar tickt.
Das erste Mal, dass ich mit dieser Problematik wirklich konfrontiert war, war, nachdem wir in Lissabon bei Benfica den Vertrag unterschrieben hatten. Ich war mit ihm da und mit Theresa und habe dann im Hotel, bin ich zu den beiden gerufen worden und Robert hat mir mitgeteilt, dass er ganz schnell weg müsste hier. Dass er also Panik, Flucht war das, hatte, was ich erst dann versuchen musste, für mich einzuordnen. Aber dann war klar, okay, ich muss diese Situation irgendwie lösen. Und ich war ja auch noch jung und nicht so lange in der Branche. Und habe dann versucht, das Beste daraus zu machen. Und wir sind dann tatsächlich zurück nach Düsseldorf, nach Mönchengladbach geflogen.
Also das war eine ganz schwere Zeit. Wir sind dann erstmal nach Hause, wieder nach Deutschland. Wir hatten noch 5 Wochen Zeit. Er sagt, ich fliege da nicht mehr hin. Und ich saß dann schon mit gepackten Koffern. Also es war auch, der Anfang war schwer und er sollte auch nicht spielen. Und manchmal gehört eben auch Glück dazu. Und
wir haben versucht, die Situation in irgendeiner Form zu klären, haben ihm Zeit gegeben. Im Endeffekt ist er wieder zurückgeflogen nach Lissabon. Benfica hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Robert war die Nummer 2 und war damit nicht im Fokus und hatte eine gewisse Ruhe und hat aus dieser Ruhe, die er bekommen hat auf der Nummer 2 Position, dann die schönste Zeit seiner Karriere eingeläutet in Lissabon.
Dann konnte der argentinische Torwart, hatte noch keine Spielberechtigung und Jupp Heynckes gesagt, so, du spielst, obwohl er das Ganze mitbekommen hatte, dass er nicht bleiben wollte, aber er hatte, weil er nicht Bescheid wusste, gedacht, Robbie hätte vielleicht einen anderen Verein und hat da irgendwie versucht, da zu pokern. Hat ihn spielen lassen, er hat super gehalten und von da an ging es bergauf.
Der blonde Torwart aus Deutschland wird in Portugal zum Star und zum Liebling der Fans.
Nun die Rast!
Hier trifft er den Journalisten Ronald Reng, der zum Freund wird und später auch die Biografie über Robert Enke schreibt.
Robert und ich haben uns 2002 im Februar kennengelernt in Lissabon. Ich war damals Sportreporter für deutsche Tageszeitungen in Spanien und habe Portugal so mitgemacht und habe irgendwann gehört, da ist ein junger, talentierter Torwart aus Deutschland bei Benfica. Und dann bin ich da ganz klassisch als Reporter hingefahren. Wir haben einen sehr netten Tag verbracht. Das war einer der Menschen, mit dem man sich eigentlich von Anfang an versteht. Der erste Moment war auch sehr bindend. Ich stand vor dem Stadion von Benfica, habe auf ihn gewartet. Er kam raus, ich wollte ihn begrüßen und er rannte an mir vorbei und brüllte mir nur zu, ich muss erstmal meinen Scheck wiederkriegen. Und ich dachte, was? Und dann hatte bei Benfica, die waren ein bisschen chaotisch, die Sekretärin seinen Gehaltscheck dem anderen blonden Spieler, dem Anders Andersson von in Schwede gegeben. Und da hatten wir gleich was zu lachen. Und ja, dann 3-4 Monate später war Robert plötzlich in meiner Stadt. Damals lebte ich in Barcelona und er wechselte zum FC Barcelona. Und da sind wir uns dann näher gekommen. Wir waren zwei Deutsche im Ausland mit selben Interessen. Fußball, Torwarthandschuhe, solche Sachen. Und dann sind wir eigentlich immer in Kontakt geblieben.
Tja, der Wechsel nach Barcelona. 2002 ist das. Und es hätte noch spektakulärer werden können, hat Roberts bester Freund Marco Villa mir verraten.
Da habe ich in Italien gelebt, er in Lissabon, und dann hatten wir abends telefoniert und er sagte, hör mal, ich habe hier zwei Angebote vorliegen und sind zwei interessante Angebote. Das eine ist brutal viel Geld und das andere ist Barcelona. Und dann habe ich gesagt, ja gut, schön, viel Geld ist gut, Barcelona wirst du auch nicht am Hungertuch nagen. Dann sagt er, nein, wahrscheinlich wird er bis zum Ende des Monats auskommen mit dem Gehalt. Und dann hat mir gesagt, dann mach Barcelona, oder ich habe ihm empfohlen, habe ich gesagt, ich würde Barcelona machen. Das ist halt einfach als Fußballer einer der Traumvereine vielleicht, wo man hingehen kann. Und dann sagt er, ja, ich tendiere eigentlich auch dazu, die Verhandlungen aufzunehmen damals. Und ja, zum Schluss ist er nach Barcelona gegangen und hat nicht die andere Option wahrgenommen. Das wäre FC Porto gewesen, damals mit José Mourinho als Trainer, den er 4 oder 6 Wochen bei Benfica hatte, ganz kurz, und der sehr große Stück auf ihn gehalten hatte und ihn zu Porto mitnehmen wollte, die dann Champions League-Sieger geworden sind, ich glaube, gegen den AS Monaco.
Das heißt, Robert Enke wäre eigentlich ein geborener Champions League-Sieger gewesen.
Ja, ja.
Aber er ist nach Barcelona gegangen.
Er ist nach Barcelona gegangen. Ich meine, gut, nach wie vor, denke ich, war es zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Natürlich tragisch, wie es dann hinterher dann auch so ein bisschen verlaufen ist, weil der eine ist wirklich Champions League-Sieger geworden und Robbie ist dann unglücklich gestartet und hatte dann persönlich, was wir eben schon mal angesprochen hatten, in Barcelona dann halt auch depressive Phasen.
Diese Liebe zu Portugal, zu den Portugiesen, zu diesem Fußball dort ist einfach geblieben. Und auch wenn ich jetzt drüber erzähle, da geht mir das Herz auf. Also das war wirklich eine Wahnsinnszeit. Wir hatten keine Probleme dann. Wir haben ein tolles Haus gehabt, die Sonne schien, die Menschen waren freundlich. Man hatte Nettoverträge, man musste sich um nichts kümmern. Also das war wirklich ein Paradies. Aber auch dieses Paradies hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Und das war auch, was Robby danach erkannt hatte, wo er sagte, die Demut vor dem, was man hat. Und er hat es damals eben nicht so gesehen. Er wollte weiterkommen, was auch normal ist, und hat dann eben bei Barcelona unterschrieben. Ich wäre gerne in Portugal damals geblieben, aber habe ihn natürlich auch verstanden. Er war jung, er wollte Nationalmannschaft spielen und von daher war das nur eine gerechtfertigte Entscheidung, da sich dann neu zu orientieren. Aber im Nachhinein sehr schade, und das hat er auch immer so gesehen. Also er hat gesagt, ich hätte doch mal bei Benfica bleiben sollen.
Also im Nachhinein auch ein Fehler? Es ist immer schwierig zu sagen, weil wenn Barca lockt, ne, das muss man wahrscheinlich dann machen.
Genau, das hatte mein Mann auch zu mir gesagt. Er sagte, Terry, wenn der große Barcelona anfragt, da kann man nicht Nein sagen. Ich sage, warum eigentlich nicht? Ja, also das war so, da gab es eigentlich keine andere Entscheidung. Und es gab eben die große Chance, da auch zu spielen, weil da war ein Umschwung. Also davor hatte er auch Manchester, er hatte da mit Ferguson gesprochen, der hatte eben klar gesagt, er käme erstmal als Nummer 2. Und das hat er nicht gesagt. Und bei Barcelona war es halt nicht klar. Und von daher, ja, habe ich das eingesehen, und irgendwann ist es ja dann auch spannend und man sagt, ja klar, Barcelona ist natürlich auch eine Hausmarke und dann, ich war halt einfach glücklich, konnte die Sprache und ich wollte jetzt nicht schon wieder mich neu orientieren, neue Freunde suchen, das ist halt so im Fußballergeschäft. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr spannend und das ist jetzt dann, wenn man sagt, ich möchte nicht weg, ist dann Jammern auf hohem Niveau. Also ich habe mich dann auch irgendwann auf Barcelona gefreut.
Und in dieser wunderschönen spanischen Stadt wird Ronald Reng zu einer wichtigen Bezugsperson.
Ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal in Barcelona wieder getroffen haben. Es war Juli 2002, er war also ein, zwei Wochen da. Und wir sitzen draußen an der Sonne im Straßencafé und irgendwann sagt er zu mir, also ich bin ganz kurz erst da, aber hier möchte ich ganz lange bleiben. Er war richtig glücklich, dass er beim FC Barcelona war, einem der größten Clubs der Welt.
Barcelona aber bleibt für Robert Enke nicht das Paradies. Im Gegenteil, hier wird er seinen ersten großen sportlichen Rückschlag erleben und in ein ganz tiefes Loch fallen. Um zu verstehen oder zumindest ansatzweise nachvollziehen zu können, was Robert Enke damals durchgemacht haben muss, treffe ich in der nächsten Folge Menschen, die so etwas schon einmal erlebt haben.
Robert Enke. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Moritz Kasserlet. Redaktion Martin Seidemann, Holger Gersker und Thomas Ziegler. Produktion Jonas Teichmann und Michael Woddo. Alle Folgen hört ihr natürlich in der ARD Audiothek. Und da findet ihr auch diesen Podcast, Deutschland 3000. Eine gute Stunde mit Eva Schulz. In einer der neuesten Folgen spricht Eva mit Satu Sabali. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin hat gerade ihre WNBA-Saison in Dallas beendet. Sie erzählt, wie sie auf dem Spielplatz für ihre internationale Karriere entdeckt wurde, wieso sie diesen Sport so liebt und warum sie gerade ein Stück Land in Gambia gekauft hat. Eva trifft alle zwei Wochen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, um sich einfach gut zu unterhalten. Ihr Ziel ist, dass ihr die Gäste so kennenlernt, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Im Gespräch mit Eva Schulz lernt ihr Satu von ihrer persönlichen Seite kennen. Ohne Glanz und Glamour und Basketball in der Hand. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Ein Podcast zum Wegbingen. Diese und alle anderen Folgen, zum Beispiel mit Anke Engelke, Glashäufer Umlauf, Schauspieler Fahri Yardim oder Kevin Kühnert, gibt's natürlich überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.